Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
Ungefähr 70% der Deutschen parken ihr Geld immer noch auf Konten, deren Zinsen nicht einmal die Inflation ausgleichen. Heißt, sie verlieren Geld, anstatt Vermögen aufzubauen. Die Grundlagen des Sparens, Investierens und Vermögensaufbaus sind in unseren Schulen und Wohnzimmern kaum ein Thema. Da bleibt die Frage, warum werden wir auf exponentielles Wachstum und Zinssätze so wenig vorbereitet? In dieser Folge schauen wir uns an, welches Wissen bereits vorhanden ist, was fehlt und wie wir gemeinsam einen neuen Weg einschlagen können, um endlich mehr aus unserem Geld zu machen. Dafür habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, Vanjo Walter, Geschäftsführer bei RoboMarkets Deutschland und Nicolas Saurens, Kapitalmarktexperte und Mitgründer von Feingold Research. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Genau, lasst uns direkt durchstarten. Vanjo, ich habe gesagt, in den Lehrplänen steht es nicht. Das hängt so ein bisschen wahrscheinlich von Lehrer zu Lehrer ab, ob er seinen Schülern davon was erzählt oder eben auch nicht. Generell, wenn ihr auf Anlegen in Deutschland schaut, was weiß man, was wissen Deutsche über Finanzen?
Ja, leider viel zu wenig. Du hattest es eben angesprochen gehabt. Die Vermögen deutscher Haushalte, die Geldvermögen, summieren sich mittlerweile auf etwa 8 Billionen Euro auf. Davon sind tatsächlich 70% unterhalb der Inflation investiert, also in Spareinlagen, Festgeldern oder Versicherungsanlagen. Und das zeigt uns, dass gerade die Aktienanlage, die ja wirklich langfristig gewinnbringend ist, vollkommen unterrepräsentiert ist. Und was Lehrpläne betrifft, es ist leider nicht in der Verantwortung des Lehrers. Ich selbst habe mit vielen Lehrern gesprochen, sondern es ist in den Lehrplänen nicht vorgegeben, Finanzwissen zu vermitteln. Und das ist besonders schade, weil gerade auch Finanzorganisationen, zum Beispiel der Bundesverband Deutscher Investmentgesellschaften, BVI, Lehrerfortbildungen anbietet, die aber leider oft ungenutzt verfallen.
Wenn wir darüber reden, dass in den Schulen nicht über Finanzen gesprochen wird, dann meinen wir übrigens deutsche Schulen. Wie es anders gehen kann, zeigt ein Blick auf unsere Nachbarländer.
Seit 2014 ist Finanzbildung in Großbritannien für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 11 Pflicht. Sie lernen den Umgang mit Banknoten, Zinsen, Krediten und Versicherungen. Die Einführung erfolgte durch das Bildungsministerium, auch weil es vorher eine intensive Lobbyarbeit gab. Besonders engagiert waren die All-Party Parliamentary Group on Financial Education for Young People und die Personal Finance Education Group. Über Jahre hatten sie für das Thema getrommelt, denn die Finanzkrise 2008 hatte gezeigt, wie wichtig Finanzwissen ist. Der Unterricht findet in den Fächern Mathematik und Bürgerkunde statt. Themen sind unter anderem Inflation, Sparstrategien und Verschuldung. Ziel ist es, Jugendlichen praktisches Wissen zu vermitteln, damit sie souveräne finanzielle Entscheidungen treffen können.
Wie ist es dann bei den Erwachsenen? Also hast du das Gefühl, dieses Interesse nimmt dann im Alter zu? Oder ist es so nach dem Motto, so, wenn du es in der Schule nicht gelernt hast, interessierst du dich auch mit 30 plus nicht dafür?
Naja, es gibt viele, die haben so ein grobes Verständnis davon, was Aktienanlage bedeutet. Aber auf der anderen Seite wird man natürlich auch vom Angebot erschlagen. Und es fehlt einfach daran, sich aufzuschlauen in diesem Bereich und wirklich mal darüber nachzudenken, wie man langfristig profitabel investiert. Das Ganze wird leider auch nicht politisch gefördert.
Jetzt ist so ein bisschen die Frage, es gibt ja schon etwas, was sich verändert hat, Nicolas, nämlich, dass es YouTube, TikTok, Instagram, auch so richtige Finanzinfluencer gibt. Also Leute, die ganz viel Wissen zur Verfügung stellen, auch da teilweise mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt sicherlich auch super seriöse. Hast du das Gefühl, da wächst eine neue Anlegergeneration heran und gibt es dazu vielleicht sogar Zahlen?
Ja, definitiv. Also man kann, glaube ich, den Trend vor allem seit den Corona-Jahren ausmachen. Das geben ja auch alle Zahlen her, dass da die Zahl der Aktionäre gestiegen ist. tatsächlich nicht stetig, sondern es gab da auch Wellen. Ich würde das auf verschiedene Faktoren zurückführen. Zum einen haben, ja, denke ich, viele Menschen, gerade jüngeren Alters, festgestellt, dass die Rente als Perspektive nicht mehr so sicher ist, wie das vielleicht die Generationen vor uns noch gesehen haben. Also man weiß, dass man definitiv selber vorsorgen muss, auch mit Perspektive beispielsweise auf eine Immobilie, also weil einfach die entsprechenden Aufwendungen dort so hoch sind. Zum anderen würde ich auch so ein bisschen gerade bei jüngeren Menschen so dieses Stichwort Gamification einwerfen. Also gerade über Kryptowährungen kommt da auch einfach so ein bisschen der Spaß rein und das würde ich grundsätzlich auch nicht verteufeln. Also es macht ja durchaus Sinn, wenn man sich mit Aktien, mit Unternehmen beschäftigt, sich auch mit denen identifiziert. Da sind ja die entsprechenden Namen vor allem in den USA zu finden, Tech-Aktien, bekannte Marken, mit denen sich Anleger identifizieren, die sie dann kaufen, die sie traden, handeln. Und das schlägt sich sicher nieder und ich bin da schon sehr positiv. Das ist auch durchaus was, was wir feststellen. Wir sind auf vielen Anlegertagen, Börsenmessen. Dort hat sich das Publikum in den vergangenen 10 Jahren deutlich verjüngt. Also das ist unsere Erfahrung und das ist durchaus ein gutes Zeichen.
Nicolas, wenn du etwas daran ändern könntest am jetzigen Zustand und sagen könntest, okay, also zumindest ein Minimum im Lehrplan kommt vor, was wären die Grundregeln des Anlegens, die du beibringen würdest deinen Schülern?
Ich glaube, das ist ein sehr großes Themenfeld und ich glaube, man muss da wirklich ganz vorne anfangen. Also was ist überhaupt eine Aktie? Wie kommt die zustande? Warum gibt es Aktienunternehmen und andere Unternehmen sind ja eben keine Aktienunternehmen, sondern sind eben noch weiterhin in der Privatwirtschaft, sind teilweise GmbHs oder es gibt ja auch sehr große Unternehmen, die nicht börsennotiert sind, wie beispielsweise Bosch. Also da müsste man, glaube ich, erstmal anfangen, dass man versteht, eine Aktie ist eben eine Unternehmensbeteiligung. Unternehmen gehen beispielsweise zur Kapitalerschaffung an die Börse, aber auch um sich neu aufzustellen, also wirklich so die Grundlagen abzuholen, dass eben auch Kursgewinne ja nicht in der Luft erschaffen werden, sondern einfach auch ein Resultat der langfristigen Gewinnerwartungen und auch Gewinnerzielung sind. Wenn wir uns beispielsweise die US-Aktien der vergangenen Jahre ansehen, dann stellen wir ja fest, da ist ja tatsächlich etwas dahinter. Unternehmen wie Alphabet, Amazon und Co. erzielen Gewinne in Milliardenhöhe und deswegen sind die Aktien auch so stark gestiegen. Also dass das auch wirklich eine Substanz hat. Ich glaube, das ist etwas, was teilweise zu wenig verstanden wird und was dann auch dazu führt, dass man eben gewisse Spekulationen eingeht, die eben keine Substanz haben.
Was wären es als Grundregeln? Also wenn du jemanden sagst, okay, der hat ein Depot, der möchte da Aktien reinlegen, was sind denn dann Grundregeln? Zocken, wie es viele wahrscheinlich bei Krypto gemacht haben, ist ja eigentlich nicht das Ziel.
Also da kann man auch ganz grundlegend anfangen, dass man sich einfach mal einen Plan macht. Wo will man hin? Wie viel Geld hat man zur Verfügung? Ich würde dann auch immer damit anfangen, wie flexibel bin ich mit dem Geld? Ist das jetzt wirklich mein Notgroschen oder ist das Geld, was ich vielleicht für die nächsten 10, 20 Jahre nicht brauche? Ich würde einen ganz einfachen Basis-ETF gehen, beispielsweise MSCI World, und den als Grundstein fürs Portfolio legen.
ETFs gucken wir uns gleich nochmal genauer an, aber worauf sich das dann ja letztlich runterbrechen lässt, ist erstmal sich selbst gut kennen, sich selbst ehrlich in die Augen schauen. Und dann, was du gesagt hast, erstmal langfristig denken, ne? Also wahrscheinlich sprechen wir da über 10 Jahre plus, wenn es wirklich um die Rente geht, im besten Fall über 30, 40 Jahre. Und dann, was du gerade gesagt hast, diversifiziert. Diversifiziert, Vanjo, da sind wir bei ETFs. Wir haben gerade schon den bekanntesten wohl genannt, MSCI World. Das sind, glaube ich, über 1600 Unternehmen, die da abgebildet werden. Was sind andere ETFs, wo du sagst, ja, sollte vielleicht zum Allgemeinwissen gehören?
MSCI World ist natürlich eine weltweite Anlage, wobei man auch sagen muss, dass im MSCI World mittlerweile etwa 70% USA vertreten sind. Also haben wir nicht nur das Klumpenrisiko von US-Aktien, sondern auch noch ein Währungsrisiko. Wenn ich genug Zeit habe, kann ich das Währungsrisiko natürlich aussitzen. Wir bei RoboMarkets bieten auch Fremdwährungskonten an in US-Dollar. Damit kann man das zumindest erstmal ausschalten. Aber auf deine Frage, Jessica, es kommt ja auch darauf an, in welchem globalen oder Umfeld oder regionalen Umfeld ich investieren möchte. Als Deutscher, der wenig mit Aktien zu tun hatte, aber viele Unternehmen kennt, deutsche Unternehmen, ist natürlich der DAX das Mittel der Wahl. Ich habe kein Währungsrisiko, ich kaufe mir die 40 größten deutschen Werte ein und habe damit eine breite Streuung erreicht. Viele fühlen sich in ihrem Heimatmarkt wohl. Diejenigen, die darüber hinausschauen wollen, Eurostoxx beispielsweise als europäischer Index, auch kein Währungsrisiko, das wäre dann die nächste Steigerung. Wichtig ist einfach, dass die Streuung breit ist. Das ist der Fall bei diesen ETFs. Und dass ich einen gewissen Anlagehorizont habe. Und um noch darauf einzugehen, was du eben auch fragtest, wie bereitet man Anleger darauf vor? Man muss sie mit den Schwankungen vertraut machen. Aktien laufen nicht immer in eine Richtung. Es wird Schwankungen geben. Von einer Korrektur ist die Rede, und da sind wir noch nicht beim Crash, wenn Aktien zum Beispiel 10 oder 20% mal nach unten korrigieren. Aber wichtig ist zu wissen, dass man das aussitzen kann, dass Unternehmen grundsätzlich Gewinne einfahren wollen. Das ist ihr Zweck, und das auch langfristig tun. Und vor diesem Hintergrund lange Laufzeit, mindestens 5 Jahre, du sagst es eben 10 Jahre, damit habe ich sehr viel Risiko reduziert, und breite Streuung. Das sind so die Grundregeln der Anlage.
Jetzt ist es bei ETFs sehr beliebt, auf Sparpläne zu setzen, anstatt auf Einmalanlagen. Also heißt, ich lege direkt 10.000 Euro an. Wie stehst du dazu, speziell für Anleger, die einsteigen?
Auf jeden Fall. Das ist die dritte Möglichkeit, Risiko zu reduzieren. Lange Laufzeit, breite Streuung, und ich investiere nicht auf einmal, sondern kaufe regelmäßig Aktien ein oder ETFs ein. Damit nutze ich den sogenannten Cost-Average-Effekt, dass ich bei steigenden Kursen entsprechend weniger kaufe, bei fallenden Kursen aber mehr Aktien für mein Geld bekomme und mir somit so einen Durchschnittskurs einkaufe, der langfristig mein Risiko reduziert.
ETFs haben wir jetzt also drüber gesprochen. Da auch immer sicherlich der Vorteil, dass die sehr wenig kosten. Ganz viele Banken bieten die sogar kostenlos an, diese Sparpläne. Das Gegenstück dazu, Nicolas, wären ja Fonds, aktiv gemanagte Fonds. Was genau ist der Unterschied?
Der ETF ist eben ein passiver Indexfonds. Das heißt, die Zusammensetzung wird im Vorhinein festgelegt. Beim DAX 40 sind es beispielsweise die 40 größten deutschen Unternehmen. MSCI World, wie schon gesagt, eine weltweite Zusammenstellung, eher US-lastig. Eurostoxx ist der Index der Eurozone. Dort kommen die größten Aktien aus Europa und eben der Währung des Euroraums rein. Übrigens, das Pendant dazu noch wäre der Stoxx Europe 600. Der hat eben wirklich Europa als Kontinent mit drin. Beispielsweise Dänemark, die sind nicht im Eurostoxx, weil sie eben nicht den Euro haben. Das nur mal am Rande erwähnt. Und ja, bei Fonds haben wir eben den Fondsmanager. Also das ist sozusagen das klassische Modell, bevor es die ETFs gab. Fondsmanager, Fonds gibt es schon viele Jahrzehnte, und die treffen eben aktive Anlageentscheidungen. Tatsächlich ist das oft weniger spektakulär, als man sich das vorstellen kann. Die sind oft auch eher am Markt orientiert. Das heißt, sie kaufen Aktien, die auch generell im Trend liegen, auch Langläufer. Das muss gar nicht so fancy sein, in Anführungszeichen. Aber sie treffen eben aktive Anlageentscheidungen. Sie können auch teilweise die Portfolios strukturieren, indem sie beispielsweise andere Anlageklassen mit reinnehmen. Da sind vor allem Anleihen zu nennen, also Staatsanleihen beispielsweise, aber auch Unternehmensanleihen. Das kann auch durchaus Sinn machen. Ein Effekt, den man natürlich kennen muss, der Fondsmanager und auch die Fondsgesellschaft wird eben für ihre Dienste sozusagen bezahlt. Das schlägt sich in verschiedenen Gebühren nieder, beispielsweise ein Ausgabeaufschlag, den man schon beim Erwerb zahlt, und eben auch sowas wie eine Performance-Fee, die eben laufend sozusagen abgezogen wird. Das heißt, es ist durchaus eine Anlageklasse, die man sich auch mal anschauen kann, aber grundsätzlich würden wir für Privatanleger, die jetzt wirklich mit erstmal einem Basisinvestment starten, zu ganz normalen ETFs raten oder eben zu Aktien.
Jetzt hattest du, Nicolas, gerade schon Einzelaktien angesprochen, Vanjo. Jetzt ist es natürlich einfach, wenn man sagt, na, ich kaufe einfach die Sachen, die ich gerne nutze, ja, den Autobauer, wo ich vielleicht das Auto von habe und so weiter. Kann man sicherlich machen, ist vielleicht aber nicht immer am sinnvollsten. Wenn ich mich über Einzelwerte informieren wollen würde, wo könnte ich das deiner Meinung nach gut tun und wie sollte ich die im Zweifelsfall auch gewichten?
Also Informationen über Einzelwerte werden ja von vielen Banken angeboten, und es gibt jede Menge Webinare, die unter anderem auch wir anbieten für Kunden und Interessierte, die auf Entwicklung von Einzelwerten eingehen. Ich sollte mich allerdings davon lösen, wie du gerade sagtest, nur weil es mein Lieblingsauto ist, jetzt eine VW-Aktie zu kaufen, beispielsweise ohne vorher sogenanntes Research gemacht zu haben und mich über das Unternehmen und auch die Bilanzgrundlagen beispielsweise informiert zu haben. Nicolas, Jürgen Mollner, unser Kapitalmarktexperte, und ich, wir haben eine 20-teilige Serie über US-Aktien aufgelegt. Die spielen wir jetzt auch über verschiedene soziale Medien aus. Da haben wir 20 US-Aktien besprochen, einzeln besprochen, die Für und Widers, und denken, dass wir damit den Anlegern und auch potenziellen Anlegern einen ganz guten Überblick geben können.
Also auch da, wenn man keine Lust hat zu lesen, wäre das eine Option. Gibt es generell Anbieter, die Aktien oder Fonds oder so bewerten, wo ich vielleicht auch mal gucken kann, okay, ist dieser Spezialitäten-ETF, den ich mir gerade rausgesucht habe, wirklich sinnvoll?
Es gibt natürlich einschlägige Medien, die sich solche ETFs anschauen, auch gerade wenn es solche Themen-ETFs sind, dann lohnt es sich eben, da mal Google anzuschmeißen, und dann landet man ja eben auch auf entsprechenden Seiten mit ein bisschen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man ja in der Regel auch, ob das jetzt was Seriöses ist, ob man eben bei bekannten Medien ist oder bei Testplattformen, die sich sowas ansehen. Für Aktien gibt es natürlich die bekannten Ratingagenturen, auch Banken, die eben Research anbieten. Man muss dazu sagen, die sind tendenziell auch trendfolgend. Das heißt, oft werden eben Aktien zum Kauf empfohlen. Das heißt, auch da lohnt es sich, nochmal genauer hinzusehen. Man muss auch ganz klar sagen, YouTube oder eben entsprechende Finanzblogs bieten da mittlerweile eine sehr gute Orientierung. Aber an das anzuschließen, was du eben gesagt hast, Fanjo, auf der einen Seite findet man wirklich tolles Angebot, aber auf der anderen Seite wird man als Privatanleger auch ein Stück weit erschlagen. Also wenn ich mir jetzt Informationen zu sehr beliebten Aktien ansehe, sei es beispielsweise eine Tesla oder eine Nvidia, die ja 2025 immer noch die meistgehandelsten Werte sind, dann werde ich 10 Analysen finden, die mehr zum Kauf raten, werde ich auch 10 Experten finden, die mehr zum Verkauf raten. Das heißt, man sollte da auch mit einer gewissen Prise Vorsicht rangehen oder auch tatsächlich einfach mal an der Seitenlinie zu bleiben, eine Aktie auf eine Beobachtungsliste zu legen, gibt es ja bei verschiedenen Brokern auch, und ja, so ein bisschen Vorsicht walten zu lassen.
Vanjo, lass uns ganz konkret werden. Wenn ich Einsteiger bin und Lust habe, mit kleineren Beträgen anzufangen, was wären deine Schritte, die du empfehlen würdest?
Ja, zunächst muss ich mir mal eine geeignete Bank suchen, die mich dabei unterstützt. Wir haben in Deutschland sehr große Unterschiede. Also für jemanden, der Aktien kaufen möchte und schon weiß, was er gerne hätte, sind natürlich Direktbanken zu empfehlen. Wir als Brokerunternehmen auch. Ja. Es geht darum, dass wir sehr günstig Aktien anbieten, ohne hohe Einstiegshürden. Nicolas hatte eben gesagt, beim Fondsgeschäft wird eine Ausgabe auf Geld bezahlt. Viele Banken nehmen das sogar für ETFs, obwohl es passive Investments sind. Also da würde ich schon mal genau auf die Gebühren schauen. Und ansonsten ist es eben auch wichtig, mich über die Werte schlau zu machen und mir dann ein Portfolio zusammenzustellen, was auch eine gewisse Streuung aufweist.
Dann versuche ich mal zusammenzufassen. Also erstmal, sich informieren hilft massiv, und es gibt da draußen wahnsinnig viele Informationen. Zweitens, sich selbst gut kennen. Was möchte man überhaupt? Was ist der eigene Anlagehorizont? Und dann langfristig denken, diversifizieren. Entweder eben direkt über ETFs oder Fonds oder indem man viele Einzelwerte im Zweifelsfall ins Portfolio holt. Aber vor allem auch vielleicht einfach anfangen, loslegen, damit man nicht zu den 70% gehört, die nichts aus ihrem Geld machen. Euch beiden vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart und uns Einblicke mitgebracht habt. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten.
The Economy. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.